NDR Info. Echo des Tages.
NSU-Prozess, zweiter Tag, und viele Beobachter fragen sich, was soll das? Denn es scheint, als hätten die Anwälte der beklagten Neonazis nur eines im Sinn, das Gericht nämlich mit prozessualen Anträgen überschütten. Mehr dazu gleich und auch ein Kommentar. Außerdem, Deutschland steigt aus dem europäischen Projekt einer Aufklärungsdrohne. Beim Versandhandelsriesen Amazon wird in Deutschland erstmals gestreikt. Und das Deutsche Krebsforschungszentrum warnt vor der elektrischen Zigarette. Willkommen zum Echo des Tages. Ich bin Golo Schmidt. Zunächst nach München zum Prozess gegen die Neonazi-Zelle, Terrorzelle NSU, der die Ermordung von 10 Menschen und mehrere Anschläge zur Last gelegt werden. Der war vergangene Woche kurz nach Beginn unterbrochen worden. Sie erinnern sich, die Verteidigung hatte dem Gericht Befangenheit unterstellt. Die entsprechenden Anträge sind inzwischen verworfen worden. Aber auch heute sollte der Prozess nicht so richtig in Gang kommen. Einzelheiten von Tim Aßmann.
Am Ende war es doch noch ein produktiver Arbeitstag für die drei Männer und eine Frau in roten Roben, die die Bundesanwaltschaft im NSU-Prozess vertreten. Ihre Anklage konnte verlesen werden. Auf 35 Seiten haben die Ankläger zusammengefasst, was sie Beate Zschäpe und 4 mutmaßlichen NSU-Unterstützern vorwerfen. Bei der 38-jährigen Zschäpe ist sich die Bundesanwaltschaft sicher. Sie war Mittäterin bei allen 10 Morden, die dem NSU zugerechnet werden. Gerichtssprecherin Andrea Titz.
Die Bundesanwaltschaft legt in ihrer Anklage zugrunde, dass dies der Fall war, dadurch, dass sie zum Teil Tatfahrzeuge angemietet hat, dass sie zum Teil eine Tatwaffe besorgt haben soll und auch, dass sie dafür gesorgt hat, dass der NSU nach außen sozusagen eine bürgerliche Existenz führen konnte.
Zschäpe war nach Ansicht der Ermittler vollwertiges Mitglied in der rechtsextremen Terrorzelle und wollte den Tod von 9 Kleinunternehmern, 8 türkischer und einer griechischer Abstammung. Von heimtückischen Morden begangen aus purem Rassismus sprechen die Bundesanwälte. Und Beate Zschäpe? Sie schaut den vortragenden Bundesanwalt direkt an, bleibt weitgehend regungslos. Die 4 Mitangeklagten haben die Terrorzelle nach Auffassung der Bundesanwaltschaft zum Teil über Jahre unterstützt, sie mit Papieren, Fahrzeugen und sogar mit der Tatwaffe versorgt. Auch sie verfolgten die Verlesung der Anklageschrift meist ohne größere Regung. Einige blickten überwiegend zu Boden. Dass die Anklageschrift überhaupt verlesen werden konnte, war eine Überraschung. Der zweite Verhandlungstag in dem Mammutverfahren begann erneut mit juristischen Manövern und war geprägt von teils hitzigen Wortgefechten zwischen Verteidigern und dem vorsitzenden Richter. Die Verteidiger von Beate Zschäpe beantragten eine Aussetzung des Verfahrens. Der Grund? Sie halten die Arbeitsbedingungen in dem Münchner Gerichtssaal für unzumutbar. Beobachter und Prozessbeteiligte könnten das Verfahren nicht ausreichend verfolgen, erklärte Wolfgang Heer, einer der drei Zschäpe-Verteidiger. Er schlug vor, das Verfahren in den alten Bundestag in Bonn zu verlegen. Das Gericht allerdings entschied nach kurzer Beratung, wir bleiben hier. Der vorhandene Gerichtssaal reicht aus, um dem Verfahren folgen zu können, betonte der vorsitzende Richter Manfred Götzel, und Gerichtssprecherin Margarete Nötzel sagte:
Mit der Kritik werden wir wohl leben müssen, das ist so. Es sind einfach viele Menschen da, die den Prozess mitverfolgen wollen, sei es die Nebenkläger, sei es die Medien oder Zuschauer. Und dann sitzt man natürlich relativ eng beisammen. Aber ich hoffe doch, dass die Arbeitsbedingungen so sind, dass man damit leben kann.
Für die Nebenkläger bedeutet das Verlesen der Anklageschrift Erleichterung. Endlich geht es inhaltlich weiter im Verfahren. Rechtsanwalt Sebastian Scharmer, der Nebenkläger, vertritt.
Unsere Mandanten kommen, weil sie in der Sache hier etwas wissen wollen, weil sie die Wahrheit erfahren wollen. Und dann sind natürlich Anträge, die da gestellt werden, zulässig, aber es muss eben auch mal vorangehen.
Viele Opferangehörige oder Menschen, die vom NSU verletzt wurden, waren allerdings nicht mehr im Gerichtssaal, als die Bundesanwaltschaft ihre Vorwürfe verlas. Aktuell sind nach Gerichtsangaben 86 Nebenkläger im Prozess zugelassen. Nur 6 waren am zweiten Verhandlungstag im Saal.
Juristische Manöver, Machtspielchen gar und Fingerhakeleien. Auch der zweite Tag des NSU-Prozesses begann also schleppend und viele Beobachter konnten da nur den Kopf schütteln. Der Kommentar dazu von Rolf Clement.
Wer ist denn nun Herr im Ring an der Münchner Nymphenburger Straße? Im Kern ging es heute um diese Frage. Da sah der vorsitzende Richter Götzel nicht unbedingt gut aus. In Prozessen mit Konfliktverteidigung, ein solcher wird das NSU-Verfahren, ist das Kräftemessen zum Auftakt nicht unüblich. Das, was an den ersten beiden Verhandlungstagen allerdings ablief, deutet nicht auf eine souveräne Beherrschung der Szene im Gerichtssaal hin. Da gibt es längere Dispute unter den Anwälten der Angeklagten und der Nebenkläger. Da lässt sich der Senatsvorsitzende auf ein lächerliches Geplänkel ein, ob ein Verteidigerplatz als Katzentisch bezeichnet werden darf. Da dauert es fast 2 Stunden und 2 Sitzungsunterbrechungen, bis Anträge überhaupt gestellt werden können. Da scheint es doch so, dass die Mäuse auf den Tischen tanzen, wenigstens gelingen ihnen Tanzeinlagen. Dass die Verteidiger versuchen, ihre Arbeitsbedingungen so zu regeln, dass sie ihre Aufgaben gut wahrnehmen können, ist gut und richtig. Schließlich müssen sie sicherlich 2 Jahre dort arbeiten und die Rechte ihrer Mandanten vertreten. Da es keine gemeinsame Position der Verteidiger gibt, müssen sie die Möglichkeit haben, sich ungestört besprechen zu können. Auch muss ausgeschlossen werden, dass die Unterlagen und Laptops von anderen eingesehen werden können. Sonst wird es so weitergehen, dass bei jeder Kleinigkeit der Prozess unterbrochen werden muss. Das Gericht andererseits steckt auch in einer Falle. Es hat sich auf diesen Gerichtssaal festgelegt, es hat diese Entscheidung über Monate im Vorfeld des Prozesses verteidigt. Nun merkt man in der Praxis, dass der Saal doch zu klein sein könnte, an der engen Sitzordnung, an der kaum zumutbaren schlechten Luft. Da bedarf es schon eines mächtigen Sprungs über den eigenen Schatten, die alte Position zu verändern. Die Folgen wären unabsehbar, so schnell ist kein größerer Raum zu bekommen. Das Gericht hat diesen Sprung nicht gewagt. Strafprozesse finden in der Öffentlichkeit, nicht für die Öffentlichkeit statt, sagt das Gericht und lehnt damit alle Anträge ab. Das ist formal richtig, wird aber der besonderen Bedeutung dieses Prozesses nicht gerecht. Die Frage der Öffentlichkeit ist auch nur ein Aspekt. Die Arbeitsbedingungen für Anwälte ist ein anderer, ein für die Sache gewichtigerer. Der Senat hat durch das Zulassen der Anträge zu diesem Zeitpunkt allerdings auch mit der Öffentlichkeit gespielt. Es wird dem Richtergremium schon gefallen, dass die öffentliche Kritik an diesem schleppenden Auftakt zunimmt. Der Druck darauf, sich nun endlich den Taten zuzuwenden, nimmt zu. Alles in allem kein glanzvoller Start in dieses Mammutverfahren, eher ein schleppender. Nachdem nun endlich die Anklageschrift verlesen wurde, könnte der Prozess nun an Fahrt aufnehmen.
Fingerhakeln nach Juristenart zum 2. Tag des NSU-Prozesses. Ein Kommentar war das von Rolf Clement. Wir gehen in die Bundespolitik. Die Aufklärungsdrohne Eurohawk kann Radarstrahler und Kommunikationssender aufspüren, elektromagnetische Signale erkennen, aufzeichnen, identifizieren und auswerten. Militärs nennen sie eine Superdrohne. Sie ist von den Amerikanern entwickelt worden. Deutschland hat millionenschwer mitinvestiert, vor allem in die Aufklärungstechnik. Man könnte auch sagen, Berlin hat das Geld verpulvert, denn die Bundesregierung steigt aus dem Projekt aus. Einzelheiten von Georg Schwarte.
Wir ziehen die Reißleine. Mit diesen Worten hat das Verteidigungsministerium am Nachmittag bestätigt, dass der Kauf einer eigenen Aufklärungsdrohne vom Typ Eurohawk endgültig gescheitert ist. Das Ministerium, das morgen den Verteidigungsausschuss des Bundestages in nicht öffentlicher Sitzung über die Hintergründe informieren will, stoppte das milliardenschwere Rüstungsprojekt wegen massiver Probleme bei der Zulassung des größten unbemannten Flugzeugs der Welt. Für die Entwicklung der Drohne, die eine Spannweite von 40 Metern hat, flossen bereits 508 Millionen Euro. Die Drohne selbst stammt von einem amerikanischen Rüstungskonzern, die umfangreiche Aufklärungstechnik vom europäischen Luftfahrtriesen EADS. Die Entwicklungskosten für den EADS-Anteil von 248 Millionen könnten möglicherweise für einen anderen Drohnentyp verwendet werden. Dennoch beläuft sich der Verlust für den Bundeshaushalt nach dem Scheitern eines der wichtigsten Rüstungsprojekte auf jetzt bereits mehrere hundert Millionen Euro. Hauptgrund für das Scheitern waren notwendige Sicherheitsnachweise für die Zulassung im europäischen Luftraum. Zudem weigerte sich der amerikanische Hersteller offenbar, für die Zulassung notwendige Konstruktionsdetails weiterzugeben. Oppositionspolitiker hatten zuvor mehrfach kritisiert, dass die Bundeswehr trotz eines absehbaren Scheiterns weiter in das Projekt investiert habe. So flossen beispielsweise Millionenbeträge in den Umbau des Luftwaffenstandorts Jagel, an dem ab 2014 eigentlich 5 Eurohawk-Drohnen stationiert werden sollten.
Die Fakten sind seit Jahren bekannt. Die Deutschen bekommen immer weniger Kinder, werden aber immer älter. Folge: immer weniger müssen für immer mehr die Rente sichern. Was also tun? Geburtenfreude stimulieren oder Renten kürzen? Die Leute länger arbeiten lassen oder mehr Arbeitskräfte ins Land holen? Wird alles versucht, scheint aber nicht viel zu bringen oder scheitert an ideologischen Vorbehalten. Was bleibt? Ein Gipfel, genauer ein Demografiegipfel. Bundeskanzlerin Merkel hatte heute zur 2. Veranstaltung dieser Art eingeladen. Was dabei herauskam, weiß Katrin Brandt.
Deutschland schrumpft und vergreist. Bald könnten nur noch 65 Millionen Menschen in Deutschland leben, ein Drittel davon über 65 Jahre alt. Immer weniger Junge müssen jetzt schon für immer mehr Alte die Rente erarbeiten. Doch Kanzlerin Merkel will den Kopf nicht hängen lassen.
Ich finde es ganz wichtig, dass wir das Ganze nicht mit Trübsinn begleiten und sagen, nun ist es über uns gekommen, dieser demografische Wandel, sondern dass wir sagen, es ist so.
Und nach Lösungen suchen. Beim zweiten Demografiegipfel der Bundesregierung wurden heute in Berlin die Ergebnisse von 9 Arbeitsgruppen präsentiert, die sich unterm Vorsitz mehrerer Minister Gedanken über unterschiedliche Aspekte gemacht hatten. Von der Stärkung der Familie über das selbstbestimmte Leben im Alter und den Umgang mit Demenz bis hin zu altersgerechten Arbeitsplätzen und der Zuwanderung ausländischer Arbeitnehmer. Besonders der Import von Fachkräften findet schon lange die Sympathie der Wirtschaft. Innenminister Hans-Peter Friedrich, sonst eher skeptisch in Sachen Zuwanderung, behalf sich heute, indem er den deutschen Arbeitsmarkt kurzerhand auf ganz Europa ausdehnte.
Wir leben in einem gemeinsamen Europa und wir können nicht zulassen, dass 50% der jungen Menschen, der unter 25-Jährigen in Spanien und in anderen Ländern Südeuropas arbeitslos sind und keine Perspektive haben. Wir müssen unser Potenzial, und damit meine ich das deutsche und das europäische, ausschöpfen.
Auch die Bundeskanzlerin warb für die freundliche Aufnahme von Ausländern. Allein voriges Jahr sei Deutschland unterm Strich um rund 370.000 Einwanderer gewachsen. Deutschland gelte aber immer noch als ein abgeschlossenes Land. Die deutschen Arbeitgeber forderte Merkel auf, familienfreundlicher zu werden und den Eltern beim Zeitmanagement zu helfen.
Wir brauchen auch, um Frauen, oder meistens sind es ja Frauen, nicht dauerhaft in Teilzeit zu belassen, dann wieder die Möglichkeit, dass man zurückkehren kann und auch wieder einen Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung hat. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Die Opposition hielt den Demografiegipfel für überflüssig. Er sei eine Showveranstaltung, meinte die Linke. Seitens der Grünen warf Fraktionschefin Renate Künast der Regierung vor, keine Antworten zu haben.
Wo ist das große Infrastrukturangebot, die Karrieremöglichkeiten, Quoten, wirklich das Geld frei machen für Bildungsinfrastrukturen? Fehlanzeige.
Das Betreuungsgeld sei für die Frauen eine Sackgasse und für die Zuwanderung von Fachkräften fehle ein Konzept.
Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Online-Händler Amazon, manche sagen auch Amazon, die streiten seit Monaten über die Aufnahme von Tarifverhandlungen, bislang allerdings ergebnislos. Verdi will, dass die Arbeitnehmer nach dem Tarifvertrag des Einzel- und Versandhandels bezahlt werden. Für die einzelnen Beschäftigten würde das bis zu 9.000 Euro brutto im Jahr ausmachen, sagt die Gewerkschaft. Amazon dagegen argumentiert, die Versandzentren würden lediglich Logistikdienste leisten. Heute nun haben die Beschäftigten von Amazon in Deutschland erstmals den Ausstand geprobt, Petra Klostermann berichtet.
Mehr als 1000 Amazon-Mitarbeiter in Bad Hersfeld und rund 600 in Leipzig beteiligten sich an dem Streik. Bei der Demonstration und Kundgebung in der Bad Hersfelder Innenstadt trugen sie leuchtend gelbe Warnwesten mit der Aufschrift Tarifverträge schützen.
Für die Arbeit, die wirklich bei Amazon geleistet wird, wie im Outbound, Picken, Packen, das tägliche Laufen, die Anstrengung, da ist die Bezahlung ist nicht gerechtfertigt. Es muss auf jeden Fall ein Tarifvertrag her.
Ja, Amazon macht große Gewinne und davon möchten wir gern was abhaben, weil wir machen die Arbeit.
Also wir sind noch ganz, ganz wenige. Die meisten, die haben noch Angst. Aber wenn die sehen, was hier los ist, vielleicht werden sie ermutigt.
Christian Krähling, Sprecher der Vertrauensleute bei Amazon und Mitglied der Verdi-Tarifkommission, fand große Zustimmung.
Ich arbeite gerne bei Amazon. Es liegt einfach daran, dass ich Kollegen wie euch habe, die mit mir im Ernstfall draußen vor dem Tor stehen, wenn die heiße Phase kommt und auf die man sich verlassen kann, die einen Arsch in der Hose haben. Wir müssen den Herren da oben jetzt einfach mal klar machen, wer Amazon ist, das sind wir. Wir schaffen den Erfolg und wir müssen daran angemessen beteiligt werden.
Dieter Schulze-Berge vom Internationalen Postverteilzentrum in der Nachbargemeinde Niederaula unterstützte die Streikenden.
Ich finde es großartig, wie hier dieses doch manchmal verschlafene Hersfeld durch euch heute richtig schön aufgemischt wird. Und in den letzten Tagen bin ich mal etwas bewusster durch unseren Betrieb gegangen und habe die vielen Amazon-Pakete gesehen, die wir da jeden Tag bearbeiten. Mir ist dann klar geworden, wie wichtig ihr auch für uns seid. Das, was Picker und Packer jeden Tag in die Kartons legen, das bearbeiten wir ja anschließend und bringen es zu den Kunden. Und euer Erfolg ist letztlich auch unser Erfolg. Wirtschaftlich dadurch werden Jobs
auch für uns erhalten und geschaffen.
Der hessische Landesbezirksleiter von Verdi, Jürgen Botner, sagte am Rande der Kundgebung:
Ich gehe davon aus, dass das Amazon-Management diese Warnung sehr wohl versteht. Ob sie sofort reagieren, das weiß ich nicht. Wir sind willens und bereit, dieser ersten Warnung weitere Warnungen folgen zu lassen, beziehungsweise dann auch nicht nur von Warnstreik, sondern richtig von Streik zu reden, das danach mehrtägig, wenn es sein muss, mehrwöchig durchzuziehen.
Amazon erwartet derzeit keine Auswirkungen auf die Auslieferung an die Kunden, versichert eine Sprecherin und verweist auf 8 Amazon-Logistikzentren in Deutschland. In Bad Hersfeld arbeiten insgesamt rund 3.300 Menschen für Amazon. In Leipzig sind es rund 2000 Mitarbeiter.
Und wir bleiben im Arbeitskampf. Schon seit 2 Wochen nämlich machen auch die Metall- und Elektroarbeiter Druck. Warnstreiks begleiten hier die Tarifverhandlungen Land auf Land ab. Gestern im Westen, heute vor allem im Norden und hier wie dort sind die Gespräche ohne Ergebnis vertagt worden. Genauso wie zuvor schon im Südwesten. Richten sollen es jetzt die Bayern. Dort wird seit einer guten halben Stunde verhandelt. Beobachter rechnen mit einer Marathonsitzung, die entweder zu einem Abschluss führt oder zu einem regulären Streik. Einzelheiten von Birgit Habrath.
Ob Gewerkschaft oder Arbeitgeber, beide sind mit großem Tross angereist. Sowohl der Vorstand von Gesamtmetall als auch der der IG Metall kann so gleich eingeschaltet werden, falls die bayerischen Tarifparteien einen Kompromiss gefunden haben. Und das zeichnet sich ab. Man sei sich in Vorgesprächen näher gekommen und es gebe gute Chancen auf eine Einigung, betonen beide Seiten am Verhandlungstisch. Den Arbeitgebern wäre eine längere Laufzeit lieber, die bekommen sie aber nur, wenn für die Gewerkschaft die Prozentzahl hoch genug ausfällt. Auch über Ausnahmen für die Betriebe, die sich den Abschluss nicht sofort leisten können, wird noch gestritten.
Wichtig ist, dass wir auf der einen Seite die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen erhalten und auf der anderen Seite den Ausgleich mit den Interessen der Beschäftigten finden. Das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen.
Und die für Bertram Brossert, Hauptgeschäftsführer der Bayerischen Metallarbeitgeber, heute Nacht gemeistert werden kann. Wenn nicht,
dann muss sicherlich beraten werden, Scheitern, Beendigung oder welche Möglichkeiten es dann auch immer noch gibt.
Meint Bayerns IG Metall-Chef Jürgen Wechsler. Ob die Nacht lang oder kurz wird, hängt davon ab, wie schnell und ob überhaupt die strittigen Punkte ausgehandelt werden können. Morgen werden auch in anderen IG Metall-Bezirken die Tarifkommissionen tagen, um über einen möglichen Pilotabschluss aus Bayern oder ein Scheitern zu beraten.
Sie kennen das. Wenn Sie bei der Internet-Suchmaschine Google einen Suchbegriff eingeben, dann erscheinen direkt weitere Begriffe zur Präzisierung Ihrer Suche. Beim Vornamen Helmut zum Beispiel, Kohl, Schmidt, Newton und andere. Kaum, dass Sie den Vornamen ausgeschrieben haben. Diese automatische Vervollständigung kann die Suche erleichtern. Sie kann einem Menschen aber auch ungewollte Attribute anhängen. Geben Sie zum Beispiel den Namen der Frau von Ex-Bundespräsident Wulff ein, dann erscheint da Bettina Wulff-Rotlicht. Wie die ehemalige First Lady, so hat auch ein Unternehmer gegen die möglichen Verleumdungsfolgen dieser Komplettierungsautomatik geklagt und der hat jetzt vor dem Bundesgerichtshof Recht bekommen. Einzelheiten von Michael Reisenberger.
Gernot Lehr, der Anwalt von Bettina Wulff, die ihren Ruf gegen unsägliche Rotlichtgerüchte vor Gericht verteidigt, hatte den richtigen Riecher, als er kürzlich eine Vertagung des laufenden Verfahrens erwirkt hatte. Das heutige Urteil des Bundesgerichtshofs sorgt nämlich künftig für Schutz für alle, die sich beim Googlen ihres Namens von Suchvorschlägen beleidigt fühlen. Die Bundesrichter nehmen jetzt die Betreiber von Suchmaschinen stärker in die Pflicht. Sie müssen zwar nicht selber das Netz auf alle Suchwortkombinationen, die vielleicht Anstoß erregen könnten, durchflöhen, denn, so sagen die Bundesrichter, im Prinzip ist gegen eine Suchwortergänzung nichts einzuwenden. Da werden von einer Rechenmaschine ja zunächst nur Suchvorschläge von Internetnutzern ausgewertet. Aber die Suchmaschinenbetreiber müssen spätestens dann reagieren, wenn Betroffene auf solche Rufschädigungen per Internet hinweisen. Die Internetunternehmen müssen dann zumindest rechtswidrige Verletzungen des Persönlichkeitsrechts abstellen und bei weiteren Verstößen auch eine Geldentschädigung bezahlen. Ein Kosmetikhersteller hat dieses Musterurteil für Google-Geschädigte erstritten. Er sah seinen Namen zu Unrecht mit den Kombinationswörtern Scientology und Betrug in den Schmutz gezogen. Er hat darauf bestanden, dass er in keinerlei Zusammenhang mit diesem als geldgierig verrufenen Sektenbetrieb steht oder stand, noch sei ihm ein Betrug vorzuwerfen. Es habe auch kein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegeben. Die Suchergebnisse von Google würden auch keine einzige Seite auflisten, die eine Verbindung zwischen dem Kosmetikhersteller und den beiden Ergänzungswörtern Scientology und Betrug aufweisen. Ihm hatten die Kölner Richter in zwei Instanzen den Schutz gegen den Internetriesen verweigert. Das sind doch nur mathematische Effekte, je nach Suchworthäufigkeit. Nimm's nicht so tragisch. Das nimmt doch kein Internetnutzer für bare Münze. Welche Suchwortvorschläge da kommen, das waren so die Argumente der Kölner Juristen. Doch seit heute muss Google solche Beschwerden wegen Rufmords ernster nehmen. Auch im Fall von Bettina Wulff dürfte mit dem heutigen Bundesgerichtshofsurteil klar sein, dass der Internetkonzern sich in den letzten Monaten allzu dickfällig verhalten hat. Die Rotlichtgerüchte um die Präsidentengattin, die der Google-Suchwortmodus verbreitet hatte, waren ja schon seit längerem öffentliches Thema, bis sich Bettina Wulff entschloss, dagegen vorzugehen. Hier dürfte sehr spannend werden, ob und welche Geldentschädigung hier verlangt werden kann. Der Bundesgerichtshof hatte auch im vorliegenden Fall noch nicht darüber zu entscheiden, weil er das Kölner Musterverfahren nochmal an die untere Instanz zur Nachbesserung zurückgeschickt hat. Die Bundesrichter kündigen aber im Grundsatz bei solchen Google-Rufschädigungen einen Anspruch auf Geldentschädigung zumindest in engen Grenzen an.
Die EU macht ernst im Kampf gegen die Finanzflucht auf sogenannte Steueroasen. Und nachdem sie da lange auf der Stelle trat, gibt es jetzt erste, wenn auch kleine Fortschritte. Nach Luxemburg hat heute nämlich auch Österreich grünes Licht gegeben für Verhandlungen über einen verstärkten Datenaustausch mit Nicht-EU-Staaten. Mehr dazu von Wolfgang Landmesser.
Einen Schritt weitergekommen sind die EU-Finanzminister heute beim Kampf gegen die Steuerhinterziehung. Jahrelang waren die Verhandlungen über Steuerabkommen mit der Schweiz und anderen sogenannten Steueroasen auf europäischer Ebene blockiert. Nach Luxemburg hat jetzt auch Österreich den Weg für ein Verhandlungsmandat freigemacht, kündigte die österreichische Finanzministerin Maria Fekter an.
Nachdem das Verhandlungsmandat für die Verhandlungen der Kommission mit den Drittstaaten, also Schweiz, Liechtenstein, San Marino, Andorra, ergänzt wurde in unserem Sinne.
Luxemburg und Österreich hatten sich lange auch gegen den automatischen Informationsaustausch innerhalb der EU gesperrt. Die anderen 25 Mitgliedsländer informieren sich wechselseitig über Zinseinkünfte ihrer Steuerzahler. Österreich und Luxemburg erheben stattdessen eine anonyme Quellensteuer und leiten sie an die jeweiligen Länder weiter. Im April hatte Luxemburg angekündigt, auf den automatischen Informationsaustausch einzuschwenken. Und der Druck auf Österreich wuchs. Die österreichische Finanzministerin von der ÖVP will nach wie vor am Bankgeheimnis festhalten.
Das bleibt so, wie es besteht, nämlich wir öffnen die Konten bei Steuerbetrug, bei Geldwäsche oder bei kriminellen Organisationen. Hier ist in Österreich kein Schutz für Steuerbetrüger und für Geldwäsche.
Doch vom Bankgeheimnis würde nicht mehr viel übrig bleiben, wenn die EU ernst macht mit dem automatischen Informationsaustausch. Eine Mehrheit der Länder will den Datenaustausch auf alle Kapitalerträge ausweiten, auf Dividenden, Erlöse aus Firmenverkäufen und Steuersparmodelle wie spezielle Stiftungen. So schnell wie möglich Fortschritte machen will der französische Finanzminister Pierre Moscovici.
Nous voulons qu'on aille le plus vite possible vers l'échange automatique d'informations en matière de comptes bancaires. Alors commençons aujourd'hui.
Lasst uns heute damit anfangen, so sein Appell. Demnächst wird also die EU-Kommission mit der Schweiz und den anderen üblichen Verdächtigen über den automatischen Informationsaustausch verhandeln. Vom Ergebnis der Verhandlungen wollen Luxemburg und Österreich abhängig machen, wie weit sie beim automatischen Informationsaustausch innerhalb der EU gehen werden. Beim letzten Finanzministertreffen in Dublin hatten Frankreich und 5 weitere große Länder eine Initiative im Kampf gegen die Steuerflucht gestartet. Deutschland, Spanien, Italien und Polen waren auch dabei. Zum internationalen Standard wollen sie den automatischen Informationsaustausch machen, über die Grenzen Europas hinaus. Auch auf der Ebene der 20 größten Wirtschaftsnationen G20 wollen die Europäer das Thema voranbringen. Einen ersten Schritt hat Großbritannien gemacht und einen Deal mit den Steuerparadiesen unter britischer Hoheit geschlossen, mit Bermuda, den Cayman und Jungferninseln. Auch die britischen Kanalinseln müssen den Fiskus in Zukunft mit Bankdaten versorgen.
Die diplomatischen Bemühungen um eine Lösung des Syrien-Konflikts laufen auf Hochtouren. Nachdem sich gestern US-Präsident Obama mit dem britischen Premier Cameron beriet, suchte heute Israels Regierungschef Netanyahu den russischen Präsidenten Putin auf. Moskau spielt als enger Verbündeter des syrischen Regimes eine Schlüsselrolle in dieser Angelegenheit. Israel fürchtet weitere Waffenlieferungen an den Erzfeind in Damaskus. Informationen von Heide Rasche.
Das Gespräch sei lang und tiefgehend gewesen, lobte der israelische Regierungschef nach dem Treffen mit dem russischen Präsidenten. Eine Erfolgsbilanz mit greifbaren Ergebnissen klingt anders. Ursprünglich hatte Netanyahu, so berichteten israelische und russische Medien vor dem Treffen übereinstimmend, mit seinem russischen Gastgeber in Sotschi vor allem über die umstrittene Lieferung des russischen Raketenabwehrsystems S-300 an Syrien sprechen wollen. Sollte Russland auf seiner Position beharren und die bestellten und offenbar auch bereits bezahlten Systeme ausliefern, könnten nach Ansicht von Militärexperten israelische Angriffe auf Syrien in Zukunft erschwert werden. Russlands Außenminister Lavrov hatte Ende vergangener Woche noch einmal deutlich gemacht, Russland erfülle lediglich seine mit Syrien abgeschlossenen Verträge. Dabei gehe es aber nicht um den Verkauf weiterer S-300-Systeme. In den abschließenden öffentlichen Stellungnahmen Putins und Netanjahus spielte das Thema heute allerdings keine Rolle. Stattdessen blieb es bei eher allgemeinen Willensbekundungen. Es müsse alles vermieden werden, was zu einer Destabilisierung der Situation führen könnte, sagte Russlands Präsident Putin. Mein Kollege und ich sind uns einig, dass bei einer Fortsetzung des bewaffneten Konflikts sowohl Syrien selbst als auch der ganzen Region böse Konsequenzen drohen. Nur eine Beendigung der bewaffneten Auseinandersetzung und ein Übergang zu einer politischen Lösung könnten das düstere Szenario verhindern. Man habe vereinbart, weiterhin im engen Kontakt zu bleiben, sowohl auf höchster politischer Ebene als auch auf der Ebene der Geheimdienste. Es ist entscheidend, in diesem wichtigen Moment nichts zu beginnen, was die Situation aus dem Gleichgewicht bringen könnte, führte der russische Präsident weiter aus, offenbar in Anspielung auf Angriffe der israelischen Luftwaffe auf Ziele in Damaskus. Auch Israels Regierungschef lobte die Möglichkeit, persönlich miteinander zu sprechen und so eine Lösung für die aktuellen Probleme zu finden. Mit Blick auf die israelischen Angriffe machte Netanyahu allerdings deutlich, sein Land wolle zwar mit allen Nachbarn in Frieden leben, es sei aber auch die Pflicht eines Staates, seine Bürger zu schützen.
Noch einmal nach Deutschland. 20 Millionen Raucher gibt es hierzulande und jeder Zehnte greift inzwischen zur elektrischen Zigarette. Denn die sieht schick aus, duftet angenehm und vor allem sie schadet nicht. Das glauben jedenfalls viele. Denn anders als herkömmliche Zigaretten erzeugen sie zwar nicht tausende giftiger und krebserzeugender Substanzen, harmlos aber sind sie deswegen noch lange nicht. Lara Ernste mit den jüngsten Warnhinweisen des Deutschen Krebsforschungszentrums.
Dran ziehen, tief inhalieren, Rauch wieder ausatmen. Wer sich das Rauchen abgewöhnen möchte, schätzt eine E-Zigarette genau dafür. Sie ähnelt der klassischen Zigarette, im Zweifel aber ohne Nikotin und vermeintlich auch ohne Gesundheitsgefahr. Ein Vorurteil, mit dem das Deutsche Krebsforschungszentrum heute aufräumt.
Die traditionelle Zigarette ist ein Giftgemisch, während die E-Zigarette ein Chemikaliengemisch ist.
Dr. Martina Pötschke-Langner vom Krebsforschungszentrum sieht vor allem zwei große Risiken. Die verdampften Chemikalien reizen die Atemwege und die Flüssigkeiten und Aromen, die in einer elektrischen Zigarette verdampft werden, sind oft falsch ausgezeichnet, sagt Pötschke-Langner. Wo Nikotin frei draufsteht, ist dann manchmal eben doch Nikotin drin. So kann sich der Raucher nie sicher sein, wie viel von dem giftigen Stoff er tatsächlich aufnimmt. Der Grund, die Flüssigkeiten kommen oft aus dem Ausland und es gibt keine Kontrollen. Im Moment ist der Handel mit E-Zigaretten verboten. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat entschieden, eigentlich bräuchten die elektrischen Zigaretten eine Zulassung als Arzneimittel, denn die Raucher gewöhnen sich mit ihnen das Rauchen ab. Widerspruch kommt von den Händlern. Ihre Produkte seien genauso Genussmittel wie herkömmliche Zigaretten. Das momentane Verbot kontrolliert allerdings jedes Bundesland unterschiedlich streng. Und viele Raucher kaufen die Flüssigkeiten für ihre E-Zigaretten ohnehin im Internet. Fakt ist also, es gibt viele E-Raucher. Und mit ihnen die Diskussion, müssen sie sich dann auch an Rauchverbote wie das neue Gesetz in NRW halten? Das Krebsforschungsinstitut sagt ja, auch wenn es erst wenige Studien dazu gibt.
Aber die wenigen, die es gibt, die belegen eine Belastung der Raumluft. Und das bedeutet also auch hier eine Passivrauchbelastung. Deswegen ist die Entscheidung von NRW völlig richtig, E-Zigaretten genauso zu behandeln wie Normalzigaretten.
Die einzig gesundheitsschonende Alternative ist nur das Nichtrauchen.
Das können wir nur empfehlen. Das Echo des Tages endet hier. Ihnen einen angenehmen, ja eben dann auch rauchfreien Abend. Alles Gute, sagt Golo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.